Hallo, Michael Nikbasch hier. Keine Angst, ihr seid in einer Folge von Edith Meinhardt, die auch gleich beginnt. Es ist nur kurzfristig etwas wirklich Fantastisches passiert, das ich euch nicht vorenthalten will. Die Dunkelkammer gehört nach nur einem Jahr tatsächlich zu den beliebtesten Podcasts Österreichs. Beim diesjährigen Ö3 Podcast Award schafften wir dank eurer Nominierungen und der Wertung einer Jury den dritten Platz. Ja, tatsächlich den dritten Platz unter mehr als 1000 nominierten Podcasts. Das ist für unser kleines Projekt schon eine ganz große Sache und dafür fehlen mir ehrlicherweise gerade ein bisschen die Worte. Vielen, vielen Dank an euch, diese wunderbare Dunkelkammer-Community, die das Projekt erst zu dem gemacht hat, dass es heute ist. Ja, mehr dazu hört ihr in der Ausgabe Nummer 62, die ab dem 15. März verfügbar ist. So, und jetzt ist wirklich Edith dran. Viel Vergnügen.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt, ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Schicksalen und immer auch mit der dunklen Seite der Macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die 61. Ausgabe. In der Ausgabe Nummer 57 war Franz Binderlehner zu Gast, Gründer der gewerkschaftlichen Initiative Widerflex, in der nicht nur 24-Stunden-Betreuerinnen oder Paketboten organisiert sind, sondern neuerdings auch MMA-Kämpfer. Für die Unkundigen in dieser Disziplin, MMA steht für Mixed Martial Arts. Mein Studiogast vor 3 Wochen und ich haben über diese Form des Kampfsports geredet und sind natürlich noch nie im Ring gestanden. Dort hätten wir auch wenig zu melden. MMA ist eine richtig harte Sportart. So brutal, sagen Kritiker, dass es eigentlich fast gar kein Sport mehr ist. Und ich habe in dem Gespräch mit Franz Binderlehner, ihr könnt es übrigens jederzeit nachhören, ich habe in dem Gespräch erwähnt, dass das Gros der Kämpfer Tschetschenen sind oder Wurzeln am Balkan haben. Es gibt aber einige Ausnahmen und eine davon ist Dominik Schober, gebürtiger Innviertler, also Oberösterreicher. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns im Studio zu Gast ist. Producer Rainer Clement sitzt neben uns. Er ist übrigens auch Oberösterreicher. Ich wage zu behaupten, dass er so einen durchtrainierten, fitten Gast noch nie im Studio gehabt hat. Hallo Rainer, bist du beeindruckt?
Hallo, ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Also er ist definitiv der durchtrainierteste, fitteste oberösterreichische MMA-Fighter, den wir jemals im Studio gehabt haben.
Überhaupt Studiogast.
Oder überhaupt Studiogast.
Herr Schober, Dominik, wir haben gesagt, wir sind bei du.
Hallo,
könntest,
ja.
Hallo.
Dominik, Schober.
Dominik, könntest du dich bitte kurz selbst vorstellen?
Ja, grüß euch, ich bin der Dominik Schober, bin geboren in Schärding, aufgewachsen in Ried im Innkreis und mache jetzt MMA seit 13 Jahren circa. Bin auch wegen dem Sport nach Wien gezogen und ja, lebe jetzt auch schon 11 Jahre in Wien.
Weil da die Trainingsmöglichkeiten besser sind?
Ja, es war so damals, also wo das Ganze begonnen hat, wo ich angefangen habe, hat es ja auch noch so Free Fight, Cage Fight geheißen und noch nicht so MMA, da war das Ganze noch nicht so wie jetzt. Und das hat einfach die Möglichkeiten, die Qualität, also die Qualität vom Training war einfach in Wien viel, viel besser. Und
im Innviertel gab es nur das Bierzelt.
Ja, Bierzelt und Judo. Sonst hat man nicht viel gehabt. Und ich bin damals immer nach Wels gefahren, so 1-2 Mal die Woche. Das ist mir aber dann ziemlich schnell zu wenig geworden und deswegen bin ich dann nach einem halben Jahr gleich nach Wien.
Du heißt für deine Fans The Dom?
Genau.
Was bedeutet der Name? Wie kriegt man so einen Spitznamen?
The Dom ist eigentlich von Dominik, also Dom. Und weil es halt markant ist, wenn du sagst, der Dom. Also man merkt sich's gut und es ist markant. Aha. Ich habe aber mein erster Kampfname war Painless eigentlich, also schmerzfrei, weil ich halt viel einstecken kann und auch gut austeilen und ja, gut über den Schmerz drüber gehen kann halt. Und das ist ein bisschen mein Kampfstil bedingt, weil ich halt ein bisschen ein Spätstarter war am Anfang immer. und dann oft wieder was aufholen müssen habe und da halt ein bisschen eingesteckt habe, die ersten paar Minuten vom Kampf oft und deswegen.
Die Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber du strahlst aus, ziemlich stark zu sein. Was passiert eigentlich, wenn du in einen Raum reingehst und da sind Leute, die dich noch nicht kennen?
Boah, grundsätzlich ist eigentlich immer sehr Interesse gegeben von den anderen Leuten. Also es war anfangs ist ein bisschen, also die ersten Jahre war es ein bisschen so eher verpönt, so ja, Kämpfer hin und her, aber die letzten Jahre, also schon die letzten 5, 6, 7 Jahre hat sich das ziemlich gedreht, muss man sagen. Also wenn ich wo reinkomme und die Leute kriegen es mit oder man sieht sie auch an meine Ohren, also das nennt man Blumenkohlohren, die brechen halt und wachsen dann.
Ich wollte nicht unhöflich sein, genau, aber ich wollte dich schon fragen, was sind Blumenkohlohren?
Ja, das kommt hauptsächlich vom Ringen eigentlich und vom Grappling, weil du biegst halt die Ohren immer um oder wenn du einen Takedown machst, dann knallst du mit dem Kopf quasi gegen die Hüfte und da brechen die Ohren dann oft. Das musst also mit Nadel und Spritze quasi absaugen, Blut und Knorpelflüssigkeit und dann machst du Druckverband und das wächst halt dann so schier zusammen. Und deswegen, und wenn ich halt wo reinkomme, dann fragen die Leute ab und zu so ein bisschen verhalten so, kämpfst du so in die Richtung? Und ich dann immer, ja. Und dann, wenn ich dann zum Reden anfange, bin ich sehr fröhlicher und halt auch, wie soll ich sagen, nicht aufdringlich, aber ich rede halt gern so, wie man es halt gewohnt ist bei uns daheim. Und wenn ich dann zum Reden anfange, dann kommt er meistens noch ein paar Sätze immer. Aber du bist ja gar nicht so, wie man gedacht hat. Dann sagen wir mal so, ja, was hast du gleich geglaubt?
Ja, genau. Was glauben die Leute?
Ja, die Leute glauben schon, also wird auch besser, aber glauben schon oft, ja, bist da dumm, also so eher so das dumme Schläger-Klischee halt so in die Richtung oder so aggressiv oder irgendwas. Aber eigentlich ist es völlig das Gegenteil. Also alle Leute, die was professionell oder intensiv Kampfsport betreiben, sind eigentlich sehr gelassen und entspannt immer. Also.
Die wüssten, sie könnten es, wenn es drauf ankäme.
Ja. Das ist eigentlich das auch, wo, also ich belächle sehr viele Sachen auch, wenn von Diskussionen oder Streitereien oder Auseinandersetzungen, wo ich mir oft denke, okay, warum regt sich jetzt so auf? Oder was ist jetzt, wo ist jetzt die Tragik dahinter? So, und ja, keine Ahnung. Also ich bin da eigentlich, ich will auch gar nicht, also ich will auch mal Ruhe haben, so, also das Leben genießen.
Das heißt, man müsste sich eigentlich vor den untrainierten, unfitten mehr fürchten.
Ja, du hast halt oft so die Rambus, die zum Probetraining kommen und dann auch Training machen und dann durch die Gegend laufen und ich habe trainiert, jetzt bin ich stark, bla bla bla. Da, bei denen ist es öfters einmal so, aber wie gesagt, die, was das intensiv machen oder wirklich professionell hast, also kenne ich ganz, ganz wenige. Wenn, dann ist einfach, dann ist die Person charakterlich halt von Haus aus vielleicht ein bisschen ein Depp, aber sonst. Die meisten eigentlich nicht.
Die Kraft, die du hast, die ist ja durch sehr hartes Training erworben. Wann hast du damit angefangen und warum?
Also ich fange ganz von vorne an. Ich habe mit 5, 6 Jahren Fußballspielen angefangen. Bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr habe ich im LAZ bei der SV Ried gespielt.
Was ist LAZ?
So ein Leistungszentrum, also kurz vor der Akademie halt. Und habe da dann aufgehört, weil mit 14, 15 ein bisschen zu großer Rebell gewesen bin, ein bisschen zu viele Probleme gemacht. Bin aber dann eigentlich direkt in Kraftsport drüber, also habe dann Kraft-Dreikampf gemacht, bin auch drittstärkster Österreicher geworden und nachdem direkt ins MMA dann. Und jetzt eben 13 Jahre mache ich MMA.
Was ist der Grund, weil Fußball ist ein Teamsport und Kraft macht man alleine. War das ausschlaggebend für dich?
Ja, schwierig zu erklären. Ich glaube, ich habe schon immer ein bisschen ein Problem gehabt, mich wo reinzufügen oder was zu befolgen. Ich habe halt schon immer ein bisschen einen Sturkopf gehabt, einen rebellischen. Und für mich war es auch immer schwierig, mich auf andere zu verlassen, irgendwie. Also beim Fußball ist halt so, du kannst der Beste am Platz sein und verlierst halt trotzdem, wenn die anderen nicht mitziehen, so. Und das war halt dann auch beim Kraftsport und beim Kampfsport bist du halt alleine. Ich meine, MMA jetzt funktioniert nur als Team, weil du brauchst starke Trainingspartner. Je stärker die Trainingspartner sind, desto besser ist die Weiterentwicklung. Aber grundsätzlich bist du alleine für dich verantwortlich. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt bei mir, glaube ich. Also damals noch unbewusst, jetzt weiß ich es natürlich so, aber...
Du hast gesagt, du warst rebellisch. Hast du als Kind und als Jugendlicher auch schon gerne gerauft?
Ja, also ich bin mit 15 von zu Hause weggekommen, also rausgeschmissen worden halt auch. Und
von den Eltern?
Ja, ja. Wieder, aber alles wieder gut. War damals einfach ein bisschen zu viel. Würde es auch nicht zu nahe drauf eingehen, aber liebe meine Mutter und mein Stiefvater, passt alles wieder. Also da ist alles gut. Muss ich sagen, hat mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin, und bin auch stolz, was aus mir geworden ist so. Und
aber ja, es war eine schwierige Phase.
Extrem, das, ja. Extrem. Also hat schon viel mit mir gemacht und sehr viel kaputt gemacht auch. Bin dann relativ früh ein bisschen zu viel getrunken, Party gemacht, ein bisschen zu viel fort gewesen und dann natürlich auch ein bisschen viel Schlägereien gehabt und dann Probleme auch mit Behörden, Polizei und die ganzen Sachen halt. Und ja, ein bisschen verloren gewesen einfach, glaube ich. Und da war nicht leicht rauszukommen. Und
wie lange hat das dauert, diese Phase?
Ja, schon intensiv 3-4 Jahre. Also wo ich mehr oder weniger, kann man sagen, einfach ein bisschen außer Kontrolle war. So jetzt, also nicht übertrieben, ich war immer so, sagen wir, ein ehrlicher oder höflicher Gauner, sagen wir es so. Also die Werte, was ich von meiner Uroma, also die hat mich großgezogen auch die ersten Jahre, was ich von der mitgekriegt habe, respektvoll sein zu Älteren, dies, also immer verhöflich sein und sowas, das habe ich nie verloren, das nie, aber so habe ich mir einfach ein bisschen zu viel gehen lassen und war einfach ein bisschen verloren. Und da hat mich der Sport gerettet. Also, und da ist dann, wo ich, wie gesagt, also ich war schon immer sehr boxbegeistert, schon mit 11, 12 Jahren habe ich Mama schon immer gefragt, hey, ich will gern boxen gehen, ich will sowas machen, das, das. Und da hat es halt in Ried, da in der Umgebung nichts gegeben. Jetzt gibt es mittlerweile einen Boxverein. Und ja, dann ist eben die Phase gekommen, wo ich mit Fußball aufgehört habe und dann angefangen habe, ein bisschen zu viel vorzugehen und sowas, dann auch Blödsinn gemacht hat viel. Und dann habe ich einen Verein gefunden, wo man Kickboxen können hat. Das war damals in Christkirchen. Die haben aber nur einmal in der Woche Training angeboten. Und da bin ich dann jede Woche hin und da habe ich hab ziemlich früh auch schon, hätte ich gar nicht dürfen, aber mit 17 schon an der Tür gearbeitet, in Wels, in einer Diskothek. Und das war so, da waren, also ich mit ein paar Freunden fort und wir haben eine Schlägerei gehabt mit Securities und ein paar Monate später haben die mich dann gefragt, ob ich nicht eventuell arbeiten will für die in einer Disco, in einem Club, und ich so, ja, warum nicht, schau mal an, kann ja nicht schlecht sein. Und da habe ich dann in Wels in einem Club gearbeitet als Türsteher und da habe ich Wen aus Wien kennengelernt. Da war ein Auftritt von einer Dame. Und der war mit als Bodyguard quasi mit der, und der war auch MMA-Kämpfer. Und mit dem habe ich so geredet eben, und der hat dann gesagt, ja, kommst du dann mal nach Wien? Und er hat mich quasi zum Training eingeladen, gesagt, getan, eine Woche später bin ich schon mit dem Zug nach Wien gefahren, habe ein Training gemacht und das war's. Also das war der Beginn.
Und hast du gewusst, was das ist? Weil das war ja in Österreich noch nicht groß damals.
Ja, habe ich schon gewusst, ja. Also über YouTube und sowas damals, UFC hat es schon gegeben.
Das hast du geschaut?
Genau, ja, habe ich damals schon geschaut, also da waren nur so die Forrest Griffin, Nate Diaz, Nick Diaz, so die alten, da war George St. Pierre, man wird es vielen Leuten nicht sagen.
Ich schaue jetzt auch schon ganz betreten. Ja.
Und so, das waren die ersten, also wo auch in Amerika das Ganze gerade am Beginn war, dass es groß wird. Und da habe ich schon geschaut, also ich habe mich schon auskannt, habe schon gewusst, was das ist.
Und du hast dann gewusst in Wien mit dem Training, das ist es?
Genau, ja, ich bin dann, wie gesagt, eine Woche drauf, nachdem ich eingeladen habe, schon nach Wien gefahren und habe das eine Training mitgemacht und habe mich bei dem anderen Training eigentlich gleich direkt verliebt und habe genau gewusst, okay, das will ich machen. Und habe dann auch angefangen, bin dann ein halbes, dreiviertel Jahr, bin ich Montag in der Früh mit dem Zug nach Wien gefahren fürs Training, habe dann jeden Tag bei an verschiedenen Bekannten geschlafen und am Donnerstag bin ich wieder zurück nach Oberösterreich mit Zug und habe dann am Wochenende an der Tür gearbeitet und das habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und dann ist mir das zu anstrengend geworden und dann bin ich direkt nach Wien gezogen.
Es ist schwer vorstellbar jetzt für Nicht-MMA-Fans, wie man sich in das verlieben kann, aber ja. Kannst du mir kurz erklären, was der Unterschied zwischen MMA und anderen Vollkontaktsportarten ist?
Ja, es ist so, also in Wahrheit hast du Boxen, Kick, Thai-Boxen, dann Ringen ist eigentlich die letzten Jahre zum Hauptpunkt, also der Hauptsportart geworden und dann hast du noch Grappling, also Brazilian Jiu-Jitsu. Und in Wahrheit, also die vier Kampfsportarten vermixt, also ist dann MMA. Also manche Leute bauen auch ein bisschen Taekwondo ein oder ja, was halt, was du halt anwenden kannst im Kampf, das kannst einbauen in Wahrheit. Also, aber die vier Hauptsportarten, also Boxen, Kick, Thai-Boxen, Grappling und Ringen, die vermixt in Wahrheit dann auf MMA.
Ich habe bei dir auf Facebook den Satz gelesen, an dem Punkt, wo andere aufgeben, geht's bei mir erst los. Wie läuft denn so ein Kampf ab? Was passiert da im Ring?
Ja, es ist immer schwer zu erklären, es ist, glaube ich, für viele schwer zu verstehen, sagen wir so, ist besser. Es ist halt, der Kampftag selber ist, also ich persönlich freue mich drauf. Also für die meisten ist es die Belohnung von der harten Arbeit, von der Vorbereitung. Aber mental gehst du durch Himmel und Hölle an dem Tag. Also du hast immer so ein bisschen so, was mache ich da eigentlich? Und so ein bisschen Selbstzweifel und auch, ja, dass man sich nicht blamiert und sowas. Also mental ist es schon, also extrem. Also ich habe in meinem Leben noch nichts erlebt, was mental so anspruchsvoll ist wie Kämpfen. Weil du kämpfst vor einem großen Publikum. Das meiste, was ich bis jetzt kämpft habe, waren 8000 Leute in Moskau. Also vor 8000 Leuten in Moskau. Jetzt am 23. März kämpfe ich dann in Stuttgart, da werden 13.000 Leute sein. Und du bist halt alleine mit einem zweiten in einem Käfig und du musst halt zeigen, was du kannst. Also du hast schon einen enormen Druck. Und der Kampf selber, also wenn, bei mir ist es so, wenn ich am Weg zum Cage, also am Weg zum Käfig, da ist bei mir eigentlich schon Tunnelblick dann. Also da habe ich dann wenig Emotionen. Also da bin ich ziemlich, also extrem fokussiert halt und da geht's dann nur noch um das, was jetzt dann passiert. Und im Kampf selbst, während des Kampfes, ist natürlich, schaut natürlich auch sehr schmerzhaft auf, tut auch sehr weh teilweise. Und ja, da lernt man sich halt wirklich selber kennen, sage ich jetzt einmal. Also du kriegst Schläge, du musst noch weiterarbeiten, du musst konzentriert bleiben, du musst befolgen, was dein Trainer draußen sagt. Du machst dir vorher immer einen Gameplan, also du machst dir einen Plan, wie du kämpfst, du kennst deinen Gegner, schaust dir Videos an, analysierst und du machst halt dann aus, tue ich mehr ringen oder mehr schlagen, mehr kicken oder was auch immer halt, was du ausgemacht hast und das musst du dann auch durchziehen. Und auf den Gegner halt, du musst da schnell antizipieren, also wenn der Bewegungen macht, mitmachen und das Ganze passiert halt unter Höchstleistung und plus du kriegst halt auch noch Schläge. Und was halt dann schon sehr, sehr aufreibend sein kann, also da muss man schon oft hart durchbeißen dann.
Hast du in Moskau den Kampf gewonnen?
Nein, den habe ich leider verloren.
Ist das ein besonderer Kampf für dich in deiner Erinnerung?
Das war ein besonderes Abenteuer und Erlebnis, ja, weil da sind wir verarscht worden. Also definitiv, weil ich habe einen Gegner gehabt, angesetzt und dann sind wir hingeflogen und am Abwagetag, also Abwage ist immer einen Tag vor dem Kampf, ist mein Gegner nicht auftaucht. Und dann haben wir einen Veranstalter gefragt, ja, wo ist der, was ist los? Und dann sagt er, ja, der ist beim Militär. Und wir so, ja, wie? Aber wir wissen seit 3 Wochen, dass wir kämpfen gegeneinander, wie geht das? Das weiß ich doch vorher so. Ja, nein, er kommt morgen. Und sage, ja, weil er muss das gleiche Gewicht haben wie ich. Also das sind Regeln halt quasi, was jeder halten muss. Hat er gesagt, naja, schick dann eh später ein Video von der Abwaage. Und ich habe dann mit meinem Trainer geredet und was machen wir? Und er so, ja, was sagst du so zu mir halt auch? Und ich dann so, ja, jetzt sind wir da, wir kämpfen, egal. Und dann ist der aber am Kampftag auch noch immer nicht da gewesen. Und dann waren so 5-6 Stunden vor dem Kampf, waren wir schon vom Hotel am Weg zur Arena. Und ich gesagt, naja, kommt nicht. Dann sind wir bei der Arena angekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten noch einen anderen. Und wollten sie mir dann ein Video zeigen von dem und so. Und ich habe gesagt, nein, interessiert mir jetzt gar nicht, passt. Hauptsache ich kann kämpfen, so, und ja. Und dann bin ich rein in den Ring als erstes und dann, also in den Cage, und dann kommt er rein. Und der Ringsprecher sagt er dann immer, was du schon erreicht hast oder so. Und dann sagt er dann, ja, vierfacher russischer Champion im Sambo, Champion das, Jugendchampion das. Der hat, glaube ich, 5 Minuten erzählt, was der nicht schon alles gewonnen hat. Und mein Trainer so von hinten, hey, Domi. Und ich traue mich nur so um und sag so, nein, ich hab schon gehört, egal, rein jetzt, Augen zu und durch, so auf die Art. Und ja, am Ende des Tages war es dann so, also von meinem Gefühl her, hat der schon gewusst, 3 Wochen vorher, dass der kämpft gegen mich, und die haben mich einfach verarscht. Weil der war immer einen Schritt vor mir, egal was ich gemacht habe. Und ja.
Das heißt, der konnte dich studieren und umgekehrt du ihn nicht.
Mhm. Das ist so, für das ist Russland leider bekannt.
Also?
Ja, schon öfters, ja. Also wenn du nicht von dort bist, dann wirst du schon oft geholt zum Verlieren, sagen wir mal so. Und da sind halt dann oft solche Spielchen halt auch an der Tagesordnung. Jetzt nicht mehr, aber das war 2016, glaube ich, 2015, 2016, 2017, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. Aber ja.
Es gibt ja im MMA viel mehr Verletzte, habe ich gelesen, als in anderen Sportdisziplinen. Was ist denn alles erlaubt? Gibt es da sowas wie ein Rulebook?
Ja, ja, natürlich gibt's Regeln.
Aber nicht viele.
Jein, also ja, anfangs waren es wenige, jetzt mittlerweile musst du die Regeln kennen und können, weil du hast zum Beispiel eine 3-Punkte-Regel. Also wenn jetzt 2 Füße, eine Hand am Boden ist, dann darfst du kein Knie und keinen Kick mehr zum Kopf machen. Wenn der Gegner also schlagen und Ellbogen darf ich. Dann du darfst nur Maske schlagen, also alles quasi vor den Ohren, also Hinterkopf, Wirbelsäule, Nieren sind verboten, Tiefschläge, Hals, Augenstechen ist verboten. Also wir haben ja die Finger frei bei unseren Handschuhen, und jetzt haben sie auch schon Handschuhe gemacht, dass die Finger leicht runtergebeugt sind, dass du nicht mehr mit dem Finger ins Auge fahren kannst, wenn du im Stand bist.
Du hast selbst einmal einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt, du dich dann, glaube ich, eine Weile gar nicht mehr bewegen konntest. Was ist da passiert?
Das war bei meinem letzten Kampf im November. Das passiert in 1000 Kämpfen genau einmal, und das ist mir passiert. Das war extrem unglücklich, weil der Kampf, der 10 Sekunden dauert, der Kampf ist losgegangen, und ich sehe, mein Gegner kommt zu mir, und ich sehe schon, er ladet seine rechte Hand auf, extrem. Ich habe schon gewusst, okay, jetzt kommt ein Schwinger. Und ich habe meine linke Hand wollte blocken und kontern, und war meine linke Hand war so 1-2 Zentimeter, ein bisschen zu weit unten, und der zieht durch und hat gar nicht geschaut, wo er hinschlagt, und hat er die Hand quasi ausgesteckt durchlassen und mit seinem Daumenknöchel bei mir am Hinterkopf getroffen halt. Und da hat er die Nervenbahn getroffen, und ich bin einfach wie eingefroren, eingefroren hingefallen und habe mich nicht bewegen können. Ich war aber nicht K.O., ich habe alles mitgekriegt. Und er ist dann natürlich noch nach und hat noch geschlagen, weil du hörst erst auf, wenn der Ringrichter dazwischen geht, weil sonst könnte ich mich ja wieder erholen, und dann geht der Kampf weiter, und jeder will natürlich gewinnen. Und ich liege am Boden, habe nur die Hand hinter meinem Hinterkopf gehabt, und er schlägt 1-2, und ich denke mir so, hey, ich rede mit mir selber und denke mir so, beweg dich, was, beweg dich, und habe mich einfach nicht bewegen können.
Das war wie gelähmt, oder?
Ja, es war so wie, ja, du kennst das wahrscheinlich so, die Zäune in der Kuhweide.
Ja.
Sowas, wenn man da hingreift als Kind, da kriegst du auch so einen Schlag. So hat es sich ungefähr angefühlt, wie so Elektroschlag, so tschuk, und war einfach wie eingefroren. Und ja, dann habe ich meinen Kopf nicht bewegen können, 45, 50 Minuten. Und sie haben mir dann, also das war in Schweden, habe ich da gekämpft. Und dann haben sie mir direkt von dort da Krankenwagen geholt ins Krankenhaus. Ich muss auch gestehen, meine Coaches, die mit waren, die waren richtig fertig. Die haben geglaubt, da ist jetzt viel passiert. Ich selber habe es gar nicht so registriert, weil mir hat so aufgeregt wegen dem Kampf. Also mir war meine Gesundheit in diesem Moment noch egal, weil ich einfach so angefressen war, dass ich verloren habe.
Du hast ja nicht gedacht, es könnte irgendeine bleibende Verletzung sein?
Ja, anfangs noch nicht so. Dann nach einer halben Stunde, so 40 Minuten, habe ich mir dann schon gedacht, oh, jetzt wird's unangenehm, weil ich kann mich noch immer nicht bewegen. Anfangs noch nicht so. Und dann ist dann aber Step by Step langsam wiederkommen, und dann war es ja wieder gut. Und habe dann auch danach, wie in Österreich wieder war, halt dann auch ein MRT gemacht, Wirbelsäule, Kopf-CT und alles gemacht. Also alles kontrollieren lassen ärztlich, und die haben gesagt, das ist alles okay.
Weiter geht's.
Ja.
Die Brutalität des Kampfes ruft ja immer wieder Kritiker auch auf den Plan. Es nicht okay ist, wenn man auf Gegner hinschlägt, die eigentlich schon wehrlos sind.
Mhm.
Ist das nicht im Prinzip zutiefst unsportlich?
Jein. Die Kritiker, sage ich mal, vor 5-6 Jahren, hätte ich denen noch ein bisschen recht geben, jetzt mittlerweile nicht mehr. Weil wir sind alles Profis, wir wissen, was wir machen, wir trainieren täglich zweimal, teilweise dreimal in Vorbereitungen. Wir sind ausgebildet dafür und unser Körper hält das ja auch aus. Und das nächste ist auch die Organisationen jetzt, also die Veranstaltungen. Du hast Regelbesprechungen vorm Kampf, es sind immer Ärzte vor Ort, also das ist mittlerweile hochprofessionell. Plus die Schiedsrichter, dass da kann man Kritik geben. Was aber jetzt auch schon kommt, dass die Schiedsrichter alle ausgebildet sein müssen, dass die das auch sehen, wenn ein Kämpfer quasi, wenn er wehrlos wird, also wenn der Körper nicht mehr mitspielt, man sieht das ja, dass der dann auch dazwischen geht. Da gibt's hin und wieder so den einen oder anderen Referee, wo ich mir denke, hey, Kollege, den hättest schon früher abbrechen können. Da ist das Einzige. Da kann man noch vielleicht minimal ein bisschen Kritik üben, aber so bei uns am Kampf selber mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil es ist schon so professionell alles und wie gesagt, wir sind ja auch trainiert und wir wissen, was wir tun und es macht ja keiner unfreiwillig irgendwie, also so von dem her.
Glaubst du, dass MMA, das ja immer noch so ein bisschen was Anrüchiges hat oder hatte, auch am Sprung ist, eine quasi angesehene Sportart zu werden wie Boxen?
Ja, definitiv. Also ich bin natürlich befangen auch.
Ein bisschen?
Ja, aber definitiv. Es, früher oder später wird man immer drüber hinwegkommen. Und man sieht es ja jetzt da, vor allem Leute, die im Social Media aktiv sind, auf TikTok, Instagram, whatever. Du siehst das ja auch. Selbst wenn du nichts abonniert hast, was mit MMA zu tun hat, du kriegst die Videos rein. Und die Leute interessiert's. Und es ist auch es ist der am intensivsten und anstrengendste Sport von allen. Also du musst am meisten opfern dafür. Das ist, du hast den größten Zeitaufwand. Es gibt, glaube ich, keine andere Sportart, wo du so viel Zeit investieren musst und so viel opfern musst. Wir haben, also wie gesagt, ich trainiere täglich zweimal in Vorbereitungen, teilweise dreimal. Da muss ich auf meine Ernährung schauen. Ich muss auf meinen Schlaf achten. Ich kann nicht fortgehen. Soziales, privates Leben ist mehr oder weniger 6, 7, 8 Wochen vor dem Kampf in einer Vorbereitung ist nicht vorhanden, weil du hast keine Zeit für irgendwas anderes. Du musst dich auf dein Training konzentrieren, auf der Regeneration konzentrieren und auch fokussiert bleiben. Und es ist jede Trainingswoche durchgeplant. Du hast quasi mit dem Trainer immer Absprachen, auch konditionell, Kraft, was für Bereiche du jetzt trainierst, also ob du mehr Boxen tust, mehr Ringen tust, was halt für einen Kampf ansteht, wo hast was aufzuholen. Das ist schon richtig viel Aufwand und von dem her sind wir da andere Sportarten weit überlegener. Also denke, wird nicht ausbleiben, dass das irgendwann in die Mitte rutscht und auch akzeptiert wird, hoffentlich.
Das heißt, als MMA-Kämpfer-Profi kann man sich gar nicht so aufführen, wie du dich in deiner Jugend aufgeführt hast.
Na, unmöglich, außerdem, man will nicht. Glaube mir, du willst nicht. Also es ist so, letzte Woche zum Beispiel, ich bin gerade in einer Vorbereitung auch und da ist es halt so, da gehst du ins Training, auf allen Vieren, bildlich halt so, und phasenweise ist es also zwischen den Einheiten, du willst da gar nicht reden mit irgendwem. Du bist einfach nur fertig, du willst einfach nur hinsetzen, essen, schlafen und warten aufs nächste Training. Und letzte Woche so, wenn es dann so geht, dann Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstag ist meistens die letzte harte Einheit noch. Da schleppst du dich ins Gym. Also da du hättest nicht mal Energie, was zu machen. Also die Leute, die Energie haben zum Blödsinn machen, die haben nicht richtig trainiert.
Weil du kommst ja auch gerade aus dem Training, du wirkst ganz munter.
Ja, es ist noch Montag. Es geht noch.
Wann ist eigentlich in Deutschland und Österreich MMA dann wirklich so angekommen und kann man damit mittlerweile reich werden?
In Deutschland haben die letztes Jahr das erste Mal eine Arena mit 21.000 Leuten gefüllt. Octagon MMA war das. Die, was jetzt die letzten 2, 3 Jahre richtig explodiert sind. Und bei uns in Österreich eigentlich auch schon die letzten 4, 5 Jahre, wo's ich auch merke von Leuten, die was gar nichts mit dem Sport zu tun haben oder teilweise generell unsportlich sind, die sich extrem interessieren mittlerweile. Also auch, man merkt es auch so, wenn du irgendwo, keine Ahnung, was essen gehst oder dich mit Leuten triffst oder so, früher ist ja dann über Fußball geredet worden, wer hat das gewonnen, dies verloren, bla, oder was auch immer gerade interessant war, was es gegeben hat, und jetzt hast du halt schon sehr, sehr oft, dass dann einmal so zwischendurch Leute sagen, hey, hast du den Kampf gesehen, hey, hast du das gesehen, wo ich mir oft denke, der schaut das.
Ältere auch oder ja, die Jungen vor allem?
Ältere auch, also natürlich, also weniger, aber so sagen wir von 13, 14 Jahren bis 30 Jahren ist der Großteil eigentlich. Und dann aber auch, das letzte Zeit habe ich auch öfters mitgekriegt, so Mitte 40 oder auch 50 Jahre, dass mir wer angeregt hat, hey, hast du den Kampf gesehen, cool. Und ich denke mir so, echt, du schaust, cool, gefällt mir. Und ja, es wird besser.
Aber schlägt sich das nieder in dem, was du dann verdienst oder wovon lebst du?
Von den Kampfgagen könnte ich nicht leben. Also man muss sich halt schauen, dass man sich über Wasser hält mit Sponsoren. Also wenn man welche hat, und da wird's jetzt besser auch. Je mehr Reichweite das Ganze kriegt, desto leichter ist es auch, dass du Sponsoren halt kriegst, weil dann kannst du auch was bieten. Und wie gesagt, von den Kampfgagen ist es schwierig zu leben, weil wenn du jetzt Hausnummer 3-4 Mal im Jahr kämpfst und du kriegst zwischen 5.000 und 10.000, kannst du ja trotzdem mit Telefon leben. Also das ist schwierig. Ist auch, also ich arbeite auch nebenbei ab und zu immer wieder mal als Security. Ist immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, ob ich gerade Sponsoren habe oder nicht, ob ein Kampf ansteht oder nicht, wie auch immer. Und ich habe schon sehr harte Phasen auch gehabt, wo ich so mit 50 bis 100 Euro in der Woche auskommen müssen habe. Und ja, man nimmt es halt hin. Also man verfolgt einen Traum und man ist da auch so fixiert und fokussiert in das, dass man das irgendwo ausblendet danach. Also was gut ist, wenn man das macht, aber auch andererseits dann teilweise wieder nicht, weil du hast ja dann schon, also ich bin jetzt 33 und ich muss mir jetzt dann schon langsam einmal Gedanken machen, was ist die nächsten 4, 5, 6 Jahre dann. Also ich habe schon vor, 5 Jahre noch zu kämpfen, also aktiv, aber dann danach muss ich jetzt schon ein bisschen anfangen, dass ich mir irgendwo Step by Step ein zweites Standbein aufbaue, weil du weißt dann nie, was passiert.
Und hast du schon einen Plan für später?
Jein, ich habe so immer wieder so mehrere Sachen im Kopf und natürlich selber Training geben. Durch das, dass der Sport auch sehr schnell wächst und größer wird, kommt es jetzt auch immer mehr, dass Kämpfer sich betreuen lassen danach. Also dass ich zum Beispiel Hausnummer, irgendein Typ kämpft jetzt irgendwo und der weiß, ich bin sehr erfahren, hin und her, der sagt mir dann so, hey, kannst du mir helfen, kannst du meinen Gegner anschauen, analysieren oder und mir zusammenstellen, was ich machen soll, so und so Gameplans machen und auch in der Vorbereitung mithelfen. Für das war bei mir, also hatte ich schon letztes Jahr, war ich 7 Wochen in Birmingham. Und habe Leon Edwards für seine Titelverteidigung bei der UFC geholfen, war sein Hauptsparringspartner und Trainingspartner. Für das bin ich bezahlt worden.
Jetzt sollte ich sagen, wow, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Leon Edwards ist UFC-Champion in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo, also Weltmeister halt. Und ist auch Pound for Pound heißt gewichtsklassenübergreifend, ist er der drittbeste Kämpfer der Welt. In seiner Gewichtsklasse.
Wow.
Ja, und das war für mich auch eines der größten Erlebnisse meiner Karriere bis jetzt, weil als kleiner Bauernbub aus Österreich wirst du nach England eingeflogen, um den zu helfen. Und da war ich so, boah, das war für mich so, okay, das habe ich mal kurz verarbeiten müssen. Also, ja, sicher, ich komme. Denke ich mir so, boah, das wird jetzt sehr heftig. Das war für mich auch so kurz ein bisschen so wie beim Kampf, denke ich mir. Hoffentlich beiß ich das nicht komplett ab und der rennt da 5 Minuten drüber über mich. Also eine Runde dauert 5 Minuten. Und dann habe ich gesagt, getan, also Sachen packt, bin von Liverpool nach Birmingham im Zug und habe Sparring gemacht mit ihm. Und ich habe mir dann einfach nur kurz vorher gesagt, so, Tommy, scheiß da nix, Augen zu, durch, keine, gib dir Beste, es kann eh nichts passieren. So. Ja, das habe ich gemacht und das hat ihm dann auch sehr imponiert, weil er ist extrem stark. Also es war für mich auch positiv ein Schock, so einem gegenüber zu stehen. Aber ich habe ihm trotzdem phasenweise ein bisschen die Schneider abkaufen können oder meine Aktionen da durchsetzen können. Und die Leute bei ihm im Gym, die haben nämlich teilweise zu viel Respekt schon vor ihm. Und das bringt ihm nichts. Er braucht Leute, die was quasi, denen das egal ist, wer von ihm, wer vor ihm steht. Jetzt bin ich auch Mitglied vom Team, mehr oder weniger, also zur nächsten Vorbereitung
du verkörperst ein recht traditionelles Männerbild, no, na? Also, dass ein Mann unbesiegbar stark sein muss. Kannst du mit dem neuen, fürsorglichen, weichen Mann auch was anfangen?
Schwierig, schwierig. Also, ein Mann muss jetzt nicht unbedingt unbesiegbar und sowas sein, aber ich denke mal so, ein Mann sollte zumindest, ich habe einmal was gesagt, und da stehe ich auch dazu, ich bin der Meinung, jeder Mann sollte irgendwann einmal, jetzt nicht unbedingt eine Rauferei was gehabt haben oder so, aber zumindest mal im Ring gestanden sein und boxt haben. Dass man mal sieht, was der menschliche Körper eigentlich kann, aushält. Und ja, da ist immer so, ich denke mir halt, ich wasche auch meine Wäsche und räume zusammen, wasche das Geschirr, putz und solche Sachen. Ist ja überhaupt kein Thema, oder? Aber es, ja, ich bin halt trotzdem der Meinung, es sollte jeder in seiner Rolle bleiben, was er gegeben bekommen hat.
Also Stärke kultivieren, das gehört für dich
schon
dazu.
Ja. Aber natürlich Werte geprägt. Also Respekt ist sehr wichtig, finde ich. Also egal, wer vor dir steht, egal, woher er kommt, egal, wie der ausschaut oder wer das ist, ob es jetzt ein Mann ist, eine Frau ist oder was weiß ich. Ich finde, man soll halt den Gegenüber immer Respekt zollen, höflich und freundlich sein und man sieht eh, was dann zurückkommt. Also ich bin halt wenig von so, natürlich, wir sind als Menschen, aber so vorteilbelastete Sachen, wenn ich wen nicht kenne, kann ich kein Urteil über den fällen. So. Und ich denke mal, wenn ich jetzt mit wem anderer Meinung bin oder wenn jetzt wer ist, was ich nicht vertrete oder sowas, dann heißt das nicht, dass ich was gegen dem habe oder gegen den sein muss oder so. Kann ich trotzdem respektvoll mit dem umgehen, die Hand geben, hallo, servus, und wenn ich mit dem nicht kann, dann kann ich mit dem halt nicht. Aber ist ja alles gut, man muss ja nicht jeder einer Meinung sein. So.
In meinem Kopf raucht's gerade, also es ist irgendwie Höflichkeit und diese arge Art von Kampfsport ist schwer auf einen Nenner zu kriegen, aber ja. Ich nehme das jetzt einmal so hin. Du bist sicher für viele junge Burschen auch eine Art Idol. Hattest du oder hast du selbst auch eines?
Jein, also meine Uroma und mein Opa.
Was haben dir die mitgegeben?
Meine Uroma hat mir sehr Werte getreu halt aufzogen, also immer freundlich sein, Respekt zeigen und sowas, also das war die Richtung und trotzdem halt auch die Lockerheit und Entspanntheit habe ich dann schon auch von ihr und von meiner Mutter so halt, aber dennoch auch Stärke oder Härte zeigen, also auch so der Mix einfach, was ich mitgekriegt habe, das was ich bin heute in Wahrheit, und da bin ich schon sehr dankbar.
War eigentlich, wenn du daran zurückdenkst, wie du begonnen hast, MMA zu trainieren, das wichtiger, dich zu messen oder die Angst zu verlieren?
Wichtiger zu messen.
Zu messen, okay.
Angst, da kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was du vorher gesagt hast, das ist schwierig für dich zu vereinbaren mit dem Kampfsport und der Nettigkeit. Zum Thema Gewalt, bin ich sehr offen eingestellt, sage ich jetzt mal. Also da Gewalt, für die meisten Menschen, wenn die das hören, dass nur das Wort Gewalt ist gleich mal extrem negativ belastet. Für mich halt nicht. Also wenn mein Gegenüber jetzt sagt, fetzen wir uns, dann habe ich Spaß, also heißt das blöd, dann habe ich Spaß dabei. Also dann ist das für mich jetzt nichts Negatives so. Es ist nur unkontrolliert, sowas, das geht für mich auch nicht.
Also wenn das Gegenüber sagt, fetzen wir uns nicht?
Ja, nein, also ich würde nie im Leben den Unbeholfenen attackieren oder irgend sowas. Aber wenn es auf sportlicher Ebene ist, dass beide vereinbaren quasi, let's go. Also dann ist es kein Problem. Wieder zurück zu meiner Erziehung. Du gehst auf keinen Menschen los, der was anderer Meinung ist oder nur weil er woanders herkommt oder sonst irgendwas. Das ist dumm, sinnlos und macht man nicht. Aber wenn jetzt eben wer kommt und sich messen will, sehr gerne. Das wird meiner Meinung nach sehr oft ein bisschen in den Topf geworfen. Weil wir haben, bei uns ist es eine sportliche Auseinandersetzung. Natürlich ist es Gewalt, also braucht man nicht drüber reden. Und es ist ja auch so, ich will ja meinen Gegner auch nicht insgeheim, sondern verletzend, damit ich den Kampf gewinne. Also da braucht man nicht drüber reden. Aber der will das ja auch. Und deswegen hast du dann wieder den sportlichen Aspekt. Und es ist ja auch, es muss halt Grenzen oder Grenzen geben und ein Ende haben. Für das haben wir dann wieder einen Ringrichter, also einen Referee. Und von dem her, ja, bin ich da sehr offen eingestellt, was das betrifft.
Mhm. Wäre das für dich auch eine berufliche Option, Schiedsrichter zu werden?
Nein. Du bist immer der Blöde.
Ach so.
Wie gesagt, wir sind alles Menschen und die haben halt auch teilweise Fehlentscheidungen und das hatte ich selber schon 2-3 Mal erlebt. Und nein, eher nicht. Ich bin lieber der Betreuer, Coach oder Kämpfer selber.
Du hast es vorhin schon erwähnt, dass du vor einem wichtigen Kampf stehst, Ende März, glaube ich, in Stuttgart. Wie
genau.
Bereitest du dich da jetzt vor?
Ja, ich habe mein Debüt bei Octagon. Ich habe letztes Jahr den Vertrag unterschrieben für 3 Kämpfe, bin leider 2-mal ausgefallen, 1-mal krank und dann im April habe ich beim Gewichtmachen, also beim Gewichtverlust zur Abwaage, bin ich zusammengebrochen und habe dann auch nicht kämpfen können. Und Ende des Jahres habe ich mich dann, also September, nochmal verletzt an der Bandscheibe. Und ja, letztes Jahr war ein bisschen Horror für mich und deswegen ist der Kampf für mich persönlich jetzt sehr, sehr wichtig, weil erstens will ich ein gutes Debüt kämpfen, zweitens will ich mich festsetzen bei Octagon und drittens will ich Octagon nach Österreich holen. Ich war schon also in der Slowakei, in Tschechien und in Deutschland bei Veranstaltungen und dort hast du halt bessere Stimmung wie im Fußballstadion teilweise. Also dort geht's halt richtig, richtig cool zur Sache schon und das würde ich gern hierher holen.
Es gibt ja mittlerweile auch Frauen, die MMA machen.
Ja.
Was hältst du von den Kolleginnen? Beeindruckt dich das?
Ja, sehr. Es gibt manche Fights sind, wo ich mir denke, what the fuck? Also die sind richtig heftig, also sehr, sehr gut. Und ab und zu gibt's halt auch so, wie sehr bei uns auch das gleiche bei den Männern. Noch hin und wieder hast du wirklich langweilige Fights, aber so grundsätzlich habe ich schon großen Respekt davor. Und vor allem, was mir aufgefallen ist bei den Mädels, die haben definitiv weniger Schmerz empfinden wie manche Männer.
Wirklich?
Ja.
Das heißt auch beim Fußball so. Also ja. Ich weiß nicht, ob Schmerz empfinden ist, aber dass sie das weniger zeigen vielleicht.
Ja, keine Ahnung, aber da gibt's manche Frauen, also in der UFC auch oder bei uns, auch selbst bei uns lokal, also wir haben bei uns selber im Team eine, die Käthe heißt die, die ist Amateurkämpferin noch und die ist auch so, wenn die anfangen zum Kämpfen, die ist Kopf aus und die fährt durch wie ein Maschinengewehr. Und da gibt's halt schon sehr starke Frauen mittlerweile. Auch dann die Amanda Nunes zum Beispiel, die ist eine Brasilianerin, die lebt und trainiert in Miami, also ist UFC-Doppel-Champion. Und ich habe die selber mal live gesehen. Also erst, also da habe ich mich selber so, okay, da muss mir eh zusammenreißen. So. Aber ja, die sind schon starker. Und gibt's sehr interessante Kämpfe ab und zu zum Anschauen, ja. Und kommt auch immer mehr. Und es ist ja, du musst den Sport ja nicht machen, um zu kämpfen. Also viele Mädels machen es mittlerweile für die Fitness. Weil du einfach den ganzen Körper abdeckst, du wirst robuster, du wirst stressresistenter und durch das, dass du, durch das intensive Training, kommst du im Alltag besser klar. Also du wirst kritikfähiger, du kannst mit Diskussionen besser umgehen, so was ich halt erlebe, so einfach stressresistenter und belastbarer. Also das kriege ich eigentlich bei den meisten mit. Die was so, die kommen so zum Hobby, die kommen so 1-2 Mal die Woche trainieren, egal jetzt ob Burschen oder Mädels, die kommen zum Trainieren, dann finden sie ein bisschen Gefallen, dann werden sie fit, dann kommt dann die eine oder andere Technik dazu, dann dann machen sie so die ersten paar Mal Sparring, dann funktioniert auch das, was sie gelernt haben. Und dann kommen die immer regelmäßiger. Und die meisten Leute, so nach 3, 4, 5 Monaten, wenn sie angefangen haben, sagen mir, boah, das gibt mir so viel. Und halt auch, viele sagen halt auch im Alltag, weil eben, was ich vorher gesagt habe, bringt viele Leute was. Und ich merke selber bei mir auch, ich muss, also durch den Sport, durch das Ganze, muss ich ehrlich gesagt viele Sachen belächeln einfach, wo andere Leute schon umfallen vor Stress, denke ich mir, okay, ja, weiß ich jetzt nicht so, aber ja.
Interessanter Zugang. Also wenn man sich denkt, die Leute auf der Straße sind so gereizt, müsste man sich denken, die sollten mehr Kampfsport machen.
Ja,
die MMA-Szene ist ja, ich glaube vor allem in Deutschland, aber ich weiß nicht, eventuell auch in Österreich für Rechtsextreme nicht unattraktiv. Muss man sich da sehr abgrenzen?
Ja, also abgrenzen von allen Extremitäten auf jeden Fall. Und Deutschland hat ein bisschen ein Problem gehabt einmal. Und die meisten Leute, die was, also wirklich den Sport ernst nehmen, professionell machen. Und ich kenne selber eine Person, ich will den Namen nicht sagen, der war früher in der Szene und der hat sich aber, der ist raus, also durch den Sport raus und hat mit den ganzen Leuten nichts mehr zu tun gehabt. Also von dem muss ich mich jetzt nicht wirklich distanzieren. Wenn aber wieder kommt oder wenn man es merkt, raus aus dem Gym. Und das wird auch geschaut, was der, du kannst es ja nicht verstecken. Man sieht es ja bei den meisten dann, bei den Tätowierungen oder so. Und auch beim Verhalten. Und solche Leute passen sowieso nicht rein. Also das wird nie und nimmer funktionieren, weil du hast auf der Matte, und das ist auch das Schöne im MMA, du hast von jedem Land Leute, du hast jede Religion, du hast jede Hautfarbe. Und auf der Matte existiert keine Politik. Also das habe ich selber auch noch nie erlebt, wirklich, dass im Kampfsport sowas so, das politisch war oder war nicht so. Also es gibt's eigentlich nicht. Wie in England gewesen bin, zum Beispiel, ich war der einzige Weiße in dem Gym oft.
Mhm.
Und das,
wie war das?
Beim allerersten Mal, wo ich hin bin, bin ich nämlich gleich spät gekommen und ich bin so am Laufen und mache die Tür auf und so, sorry. Und auf einmal so 15 Leute und alle in vollen Rügeln und alle schwarz. Und ich habe schon kurz einmal geschaut, aber kein Problem. Also das ist ja das Schöne im MMA, also Kampf, also Sport verbindet und Kampfsport ja auch. Es gibt keine Berührungsängste, auf der Matte ist jeder gleich. Und wenn wer deppert ist, dann gibt's ja aufs Mal. Na, Spaß. Aber das ist das Schöne an dem Sport, weil du kommst durch die ganze Welt und du lernst von jeder Kultur, jeder Religion alles und jeden kennen. Ich war zum Beispiel auch 2022 in Dubai beim Mohammed Fakhreddin, also der war auch ein Kämpfer, der ist Doppel-Champion bei Brave, eine sehr große Organisation. Der ist mittlerweile so wie so ein Bruder für mich, also mit dem regelmäßig Kontakt und so. Und der lebt im Libanon auch, dann eben England, dann war ich schon in Miami, dann überall einfach. Du kommst überall hin und du lernst halt wirklich jede Nationalität und jede Religion, jede Einstellung kennen irgendwie. Und das ist eigentlich das Schöne mit mir. Und wenn dann Leute kommen, die sowas kaputt machen wollen, dann werden die kaputt gemacht oder müssen die kaputt gemacht werden.
Da schauen auch die Veranstalter wahrscheinlich dann drauf, weil sonst gäbe es auch keine Sponsorengelder.
Ja, ja, klar, sicher. Also man kriegt es ja mit bei Leuten halt. Also du hast viele, ich würde sagen, so aus der rechtsradikalen oder Nazi-Szene hat man schon Leute, aber die Leute, die aktiv sind, das sind halt dann schon oft Leute, die mit dem wirklich abgeschlossen haben und dann wirklich nicht mit dem nichts mehr zu tun haben. Und da ist meine Meinung, man soll schon eine zweite Chance geben, halt, muss man sich halt anschauen auch. Das ist immer eine Situation, das kann man schwer pauschalisieren, weil es halt auf die Person auch drauf ankommt. Das ist jetzt nur meine Meinung so. Wenn du eine Person bist aus gewissen Szenen oder sowas, jetzt Hausnummer, du nimmst jetzt irgendeine, ein Bild oder irgendein Logo irgendwo auf der Hose oder auf einem Kampf-T-Shirt oder du postest was oder irgendwas, das machst du einmal und dann bist du weg. Also da ladet dich keine Veranstaltung mehr ein und es wird dir auch kein Manager mehr nehmen, so jetzt von dem her, weil das passt, das hat nichts in dir, das hat da nichts zum Suchen. Sport ist unpolitisch und soll auch unpolitisch bleiben.
Dominik Schober, ganz herzlichen Dank, dass du uns so einen Einblick in diese zumindest für mich sehr unvertraute Welt gegeben hast. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sollte es Hinweise geben, Informationen, Kritik, Weiterführendes, bitte gerne an redaktion@diedunkelkammer.at. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Missing Link.